SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Munk. Und Gast im Studio ist heute Sabine Lutzenberger. Sie ist Sängerin und Spezialistin für mittelalterlichen Gesang, aber auch für neue Musik. Wir kennen Sie vorrangig im mittelalterlichen Bereich. Frau Lutzenberger, wir fangen erstmal mit einem Klangeindruck an. Ich habe Sie das erste Mal wahrgenommen im Ensemble für frühe Musik Augsburg. Das war schon in den 80er Jahren. War das Ihr erstes alte Musikensemble?
Ja, das war mein Einstieg. Genau.
Und haben Sie damals auch schon studiert gehabt oder war das vor dem Studium?
Das war vor dem Studium. Ich bin noch zur Schule gegangen und hatte das große Glück, dass mein Musiklehrer Rainer Herbigböhm mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, mittelalterliche deutschen Minnesang zu singen. Und das war für mich exotisch. Ich wusste nicht, was das ist.
Und er ist Mitglied im Ensemble für frühe Musik.
Genau, ja. Und die haben zu der Zeit Neidhardt von Reuenthal unter die Lupe genommen und wollten eine Mädchenstimme dabei haben, also keine ausgebildete Sängerin, sondern eine Mädchenstimme, eine natürliche Stimme. Und da kam eben der Rainer auf mich zu und hat mich gefragt. Und ich war neugierig und Musik war mein Leben. Und dann wollte ich das natürlich unbedingt kennenlernen.
Wir hören Pourquoi me bais, mes maris? Warum schlägt mich mein Gatte, mein Mann? Warum schlägt er sie?
Also das ist ein Genre, mal marié. Das ist ein Genre, da geht es darum, dass eine junge Frau mit einem alten, hässlichen Mann verheiratet wird und sie muss mit ihm aushalten. Aber aus Rache nimmt sie sich einen jungen Liebhaber. Und in dem Lied beschwert sie sich, warum schlägt mich mein Ehemann?
'91 haben Sie diese Aufnahme gemacht mit dem Ensemble für frühe Musik Augsburg. Sabine Lutzenberger, man hört Sie dort singen, natürlich eben schon ausgebildet. Also man hört aber noch die sehr klare, reine Stimme, die Ihr Publikum auch so fasziniert. Und auch dieses absolut intonationssichere. Man hört Sie aber auch als Blockflötistin. Und wir haben zum Schluss eine Estampie gehört, auch als Schalmeispielerin. Das heißt, Sie sind der Musikus im mittelalterlichen Sinne, diejenige, die alles kann. Die singt, die vielleicht auch tanzt, ich weiß es nicht, und auch eben verschiedene Instrumente spielt.
Ja, das sieht man natürlich auch auf Abbildungen, dass es nicht nur ein Spielmann gibt, sondern auch eine Spielfrau. Und die können verschiedene Sachen wie ja tanzen, singen, spielen. Und also bei mir war das auch so. Ich habe angefangen, Blockflöte zu studieren in Augsburg und dann in Zürich an der Hochschule bei Pedro Memelsdorf. Und immer noch nicht Gesang. Das habe ich nämlich dann erst an der Schola Cantorum Basiliensis angefangen. 1990.
Also erst habe ich richtig Blockflöte studiert in
Zürich. Ich habe Blockflöte studiert, mit einem Konzertdiplom abgeschlossen. Und habe in Augsburg aber auch Oboe als Nebenfach gehabt. Und dann im Ensemble für frühe Musik singt man eben nicht nur, sondern jeder hat eigentlich mehrere Instrumente gespielt. Und dann haben sie mir eine Schalmei in die Hand gedrückt und dann habe ich mich mit Schalmeispielen beschäftigt. Ja, durchs Oboe-Spielen ist es ja ein Vorläufer.
Das liegt dann schon nahe, was man als Blockflötist natürlich erstmal nicht kann oder als Blockflötistin erstmal nicht kann. Schlamei spielen ist ja doch einfach ein ganz anderes Instrument.
Ja, das ist ein Doppelrohrblattinstrument. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Und natürlich hat man es leichter, weil alle Blasinstrumente, die Griffe, die Löcher, das ist natürlich sehr verwandt mit der Blockflöte. Die Geläufigkeit nützt einem schon sehr, aber der Ansatz ist einfach anders.
Sie sind zu Pedro Memmelsdorf gegangen, den wir kennen als Leiter des Ensembles Mala Punica. Er ist Blockflötist, hat in Zürich unterrichtet am Konservatorium, aber er ist ja auch gleich Mittelalterspezialist. Sind Sie deswegen zu ihm gegangen?
Ja, genau. Also das war schon auch ein Grund. Ich kannte ihn nicht, wurde mir halt empfohlen und dann habe ich es dort probiert und er hat mich doch glatt auch genommen, zu meinem Glück.
Haben Sie dort im Ensemble mitgespielt?
Weil, ja, nachdem ich da abgeschlossen habe, habe ich bei Pedro 10 Jahre lang in Mala Punica gesungen.
Er kannte Sie als Blockflötenschülerin?
Als Studentin, ja.
Als Studentin, aber Sie haben bei ihm gesungen.
Ich habe bei ihm gesungen, weil er wusste, ich habe auch die Aufnahmeprüfung in Zürich an der Hochschule mit einem Mittelalterstück gemacht, wo ich gesungen und gespielt habe. Und ja, so kam das.
Sie haben sich ein Stück von Mala Punica ausgesucht. Mala Punica steht für mich für, sag ich mal, voluminöses Mittelalter. Also Pedro Memmelsdorf hat jetzt nie gespart, auch an Schlagwerk und das ein bisschen süffiger zu machen. Da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten, Mittelalter zu betrachten. Sein Kollege in Zürich, Kees Buke, steht eigentlich für das Puristische und eher für den großen Sound. Wo sind Sie?
Also Mala Punica war schon eine Welt für mich, in der ich komplett aufging, weil ich aus meiner Augsburg-Zeit den deutschen Minnesang vor allem kennengelernt habe. Und Mala Punica und Pedro Memmelsdorf beschäftigt sich eigentlich mit Ars Subtilior, mit das Mittelalter ist ein großes Feld zwischen dem, ich sage jetzt mal, 9. Jahrhundert und 15. Jahrhundert, wenn man an die Notenschrift denkt, die man einigermaßen entziffern kann. Und Mala Punica hat sich einfach mit der Ars Subtilior beschäftigt. Das war für mich eine ganz neue Welt. Und die Mehrstimmigkeit und vor allem das Artifizielle in Harmonie und in Rhythmus ist natürlich komplett was anderes als bei den deutschen Minnesängern. Pedros Klanglichkeit nährt sich durch das, was er alles erforscht hat.
Er ist Musikwissenschaftler, genau.
Er ist Musikwissenschaftler und geht auch davon aus, dass zu dem Notierten auch noch andere Stimmen dazu improvisiert wurden. Nach Regeln natürlich, nach Harmonielehre-Regeln. Und daher kommt die Klangfülle. Natürlich ist es auch geistliche Musik. Man singt es nicht alleine, es ist mehrstimmige Musik. Dadurch entsteht schon viel mehr Klangfülle.
Wir hören ein Credo aus einer Missa von Matteo da Perugia, der ist 1402 geboren und man weiß eigentlich überhaupt nichts von ihm, außer dass er der erste Magister Kapelle am Mailänder Dom war, zu Zeiten, wo der Mailänder Dom noch gebaut wurde.
Thank you.
wunderbar synchron, wenn man hört, wir haben uns, während die Musik lief, darüber unterhalten, wie viele Stimmen, wie viele Soprane sind das am Anfang? Sie haben gesagt, es sind 3, vielleicht 4. Das synchron hinzubekommen, Matteo da Perugia, es war ein Markenzeichen von ihm, diese Spitzentöne auch so zu verzieren, wäre doch einfacher gewesen, das solistisch zu besetzen.
Ja, schon, aber wenn man denkt, dass es Missa Proprium in der Kirche gesungen wurde, da singt der ganze Chor, das waren je nach Geldbeutel der Gönner unterschiedlich viele Leute. In unserem Fall waren jetzt eben 4 Sängerinnen auf der Kantusstimme.
Wie lange probt man dafür?
Für diese Einspielung haben wir ein Jahr geprobt. Wir haben uns jeden Monat bin ich nach Bologna gereist und wir haben viele, viele Stunden zusammen geprobt. Sonst kann das nicht so wie aus einem Munde klingen, so schnelle Verzierungsnoten und
wunderbares Ergebnis. Es war Mala Punica mit Pedro Memelsdorf, ihrem ehemaligen Blockflötenlehrer. Sie haben gesagt, die Musik hat sich für Sie eigentlich erst dadurch erschlossen, die Ars Subtilior, die Musik dieser Zeit. Sie haben immer beides gemacht. Sie waren immer solistisch tätig und auch im Ensemble. Hilft das eine für das andere?
Nein, das sind 2 verschiedene Rollen. Aber natürlich ist der Musiker heute wie damals ein Teil des Teams, aber auch Solist, je nach Stück, je nach Bedarf. Und ja, Musik im Mittelalter ist sehr kategorisiert. Also die Kirchenmusik war die hochstehende Musik, die aufgeschrieben wurde. Im Gegensatz zu Instrumentalmusik wurde ja kaum aufgeschrieben. Also der Stellenwert der geistlichen Musik war enorm, weil einfach auch die Religion an erster Stelle stand. Und Musik, gerade in der Kirche, hatte seinen ganz genauen Platz, also im Stundengebet oder in der Messe. Und da war alles hierarchisch geordnet und hatte absoluten Bezug zum Tag, zur Uhrzeit, zum Kirchenjahr.
Sie haben vorher gesagt, dieses Mittelalter, auf das Sie spezialisiert sind, das sind ja immerhin 600 Jahre, vom 9. bis zum 15. Jahrhundert. Und wenn man Ihre CDs auch sieht und Ihre Beschäftigung, jetzt haben Sie über die geistliche Musik gesprochen, aber auch im weltlichen Bereich, es geht zwischen Hildegard von Bingen, die 1098 geboren ist, über Walter von der Vogelweide 100 Jahre später, bis Oswald von Wolkenstein nochmal 200 Jahre später. Das wäre so wie der Abstand zwischen Bach und uns heute Geborenen. Also es ist eine wirklich große Spanne, dieses Mittelalter, und es geht noch weiter als diese 300 Jahre. Muss man in jedem Jahrhundert sich besonders auskennen oder ist das Mittelalter etwas langsamer als unsere Zeit?
Nein, das ist gar nicht langsam. Also das verändert sich so stark, also wenn man die Notation betrachtet, das verändert sich unheimlich und entwickelt sich, und da muss man ganz viel wissen eigentlich. Man muss sich immer wieder, es gibt immer wieder neue Gebiete, die man noch gar nicht kennt, und da muss man sich ganz gut einarbeiten, und ohne Wissenschaft geht das gar nicht.
Ihre Beschäftigung ist zum Teil Musik und zum Großteil auch Lesen über das, was in der Zeit war, oder sich auseinandersetzen mit den Noten?
Ja, und auch Notation. Also man muss immer wieder neue Notationsregeln beachten, dass man es überhaupt lesen kann. Man muss in die Harmonielehre eintauchen, weil die sich auch, wie Sie sagen, das ist eine Riesenzeitspanne und da passiert einfach ganz viel. Man muss immer ganz genau hingucken, wo ist man gerade und was auch im ganzen Kontext, was passiert in der Politik, was passiert im kirchlichen Bereich, was ändert sich alles? Das spielt ja alles eine große Rolle für die Interpretation.
Sie haben vorher erzählt, nach dem Blockflötenstudium in Zürich sind Sie an die Schola gegangen. Dort auch haben Sie aufs Mittelalter spezialisiert Gesang studiert.
Genau, da erst habe ich Gesang studiert und zwar im Bereich Mittelalter.
Sie haben eine CD gemacht, die den Rosenroman ins Zentrum stellt. Der Rosenroman gilt als einer der frühen, wichtigen und für die Nachwelt einflussreichsten französischen Romane. Das ist jetzt erstmal literarisches Thema. Wie kommen Sie da zur Musik?
Also den Rosenroman habe ich gelesen, in einer deutschen Übersetzung allerdings. Und der hat viele Fragen für mich geklärt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Buch, um mittelalterliche Poesie zu verstehen, weil in dem Roman werden Leidenschaften, Gefühle personifiziert und die sprechen dann miteinander. Also der Neid spricht mit der Eifersucht und alles wird lebendig und ist auf die Spitze getrieben. Also jeder Charakter ist auf die Spitze getrieben und stellt sich in Reinform dar. Und wenn man so ein Trouvère-Lied singt, dann weiß man oft nicht, in welchem Zusammenhang jetzt, also in einer Liebesklage beklagt immer ein Liebender, dass er nicht erhört wird von seiner angebeteten Dame. Und es sind aber immer Details, es sind immer Splitter. Und wenn man den Rosenroman gelesen hat, dann merkt man, dass diese Splitter sich in diesem Rosenroman eigentlich wiederfinden. Und es ist ein großes Ganzes, dieses Genre von unerfüllter Liebe. Und man kriegt ganz viele Antworten zurück aus diesem Rosenroman. Deswegen war der so wichtig für mich. Und deswegen habe ich dann Musik gesucht, zusammengesucht, die alle mit dem Rosenroman in Beziehung stehen.
Und wo findet man diese Musik?
Also das ist zum Teil, sind es die Trouvère, die Lieder der Trouvère, aber dann sind es Lieder von Machaut oder aus dem Zypern-Kodex.
Die Sie auch frei assoziieren oder die sich wirklich auf den Rosenroman dann beziehen?
Also das sieht man halt den Texten an. Also entweder er wird zitiert oder es geht um dieses Kaleidoskop der Gefühle. Die Auseinandersetzung, die innerlich passiert, und im Mittelalter konnte man über Gefühle eigentlich nicht sprechen, aber der Guillaume de Lory hat es ganz geschickt gemacht. Er hat nämlich nur darüber sprechen können, weil es in einem Traum passiert. Also in einem Traum kann man dann über Gefühle sprechen, indem sie a. im Traum erlebbar sind und b. dass sie personifiziert werden, dass sie quasi Personen sind, die sprechen können. Die Psychologie war noch nicht erfunden, aber man hat versucht, eben jetzt ja über Innerliches zu sprechen. Und es ging über den Weg des Traums und über die Personifizierung der Gefühle.
Was hören wir da? Je vous supplie, très douce rose.
Ja, genau. Das steht in dem Roman für den Kuss, weil der Liebende im Rosenroman, der hat sich in eine Rose verliebt und die möchte er gerne küssen, die möchte er gerne mitnehmen. Also die Rose steht für die Dame. Und da wird er dann aber vehement davon ferngehalten. Und das Lied steht dafür, dass er sie küssen möchte, die Rose. Thank you.
aus dem Rosenroman, der 1235 geschrieben wurde, zumindest der erste Teil. Das stammt jetzt schon aus einem Jahrhundert später, also nachdem der Rosenroman entstanden ist. Wie lange hatte der Rosenroman denn Wirkung in die spätere Zeit?
Ziemlich lange, also bis ins 15., 16. Jahrhundert wurde auch oft, sehr oft kopiert.
Sie haben vorher von dem Ich-Erzähler gesprochen und von den Allegorien. Da kann man ja auch wirklich richtig was lernen. Wie hat es funktioniert mit den Allegorien? Aber auch der Ich-Erzähler ist ja, wenn Sie das auf den Mindegesang übertragen, nicht immer die Ich-Person. Das ist für uns wahrscheinlich schwer, das auseinanderzuhalten. Wenn man sich viel mit der mittelalterlichen Musik beschäftigt, merkt man dann, das ist jetzt wirklich ich, wie bei Oswald oder so, das ist natürlich schon spätes Mittelalter. Oder da meint jemand ich, um das vielleicht wirkungsvoller erzählen zu können.
Also das Ich im Rosenroman ist der Liebende, der träumt, er würde in diesen Garten der Lust eintreten. Der wandelt dann durch diesen Garten. Das ist die Erzählperson. Es ist jetzt, das hat sich der Dichter ausgedacht. Es ist das dichterische Ich. In dieser Geschichte ist der Liebende die Hauptperson, die sich in eine Rose verliebt.
Hier ist es klar, dass die Ich-Person eben wie im Roman heute eine fiktive Figur ist. Aber oft weiß man ja in den Liedern ja nicht, sind die jetzt wirklich ins Heilige Land für den Kreuzzug gezogen oder haben sie sich das ausgedacht? Oder wer erzählt da eigentlich was, auch wenn in der Ich-Form erzählt wird?
Also das haben sie sich nicht ausgedacht. Das ist schon ein Bericht. Aber der Minnesänger steht meistens im Dienst eines Herrn, also der ihn bezahlt. Und der Minnesänger ist das Sprachrohr des Herrn, des Gönners. Also der Minnesänger muss eigentlich eher die Meinung vertreten, bei dem er angestellt ist. Ein Minnesänger hat die Aufgabe, ganz schnell etwas für einen wichtigen Empfang oder ein Fest zu dichten und muss eigentlich ja die Meinung vertreten von demjenigen.
Also es muss gefallen, was er erzählt, auf jeden Fall.
Ja, es muss dem entsprechen, genau.
Wir hörten hier einen Ausschnitt aus dem Rosenroman, aus der CD Rosenroman mit Ihrem Ensemble Personat. Das haben Sie 2008 mit Norbert Rodenkirchen gegründet, mit dem Flötisten. Hier hörten wir Elisabeth Ramsey, Fiedel, Tobi Miller mit Drehleier oder hier auch mit Blockflöten. Und Baptiste Romain, der alles Mögliche spielt, Fiedel, Streichleier, auch Dudelsack, ja. Hier mit der Fiedel. Auch das sind alles Musiker, die wie Sie verschiedene Instrumente spielen können, was im Mittelalter offensichtlich normal ist,
ja,
für die mittelalterliche Musik.
Ja, der Spielmann.
Personat, 2008 gegründet. Wie ist denn Personat entstanden?
Personat ist entstanden durch die Zusammenarbeit mit Norbert Rodenkirchen, dem Traversflötist aus Köln. Und wir haben ein gemeinsames Projekt gemacht, der Taugenhort von Heinrich von Meißen. Und haben dieses schöne Werk dann auch aufnehmen dürfen. Und der Verlag wollte aber, dass wir einen Ensemblenamen finden. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe einen Ensemblenamen gefunden. Personat heißt so viel wie durchtönt sein. Und das fand ich schön, habe ich beim heiligen Augustinus gefunden in seinen Schriften. Und das entspricht mir eigentlich auch. Die Musik durchtönt mich.
Lesen Sie sowas lateinisch?
Nein, das lese ich leider auch nicht lateinisch.
Weil man muss auf den Begriff Personat natürlich auch kommen.
Ja.
Vorrangig erlebt man sie mit Personat mit anderen Musikern. Wir hören aber jetzt einen Ausschnitt aus der Anfangszeit mit Norbert Rodenkirchen.
Wir hören aus der CD In vergessenen Tönen eine Strophe von Heinrich von Meißen mit Jungen Jung.
Mit Jungen Jung, mit alten Alt, mit schnellen Band, mit Frevlern frech, mit hübschen Wohlgestalt. Je nach der Zeit soll man das wegen, viel man der Hüre brückt, der zu Jahr mag stegen. Das angezahlt, die Wiesen uns für gut. Wie's unter dir Zeuge mit ganzes Herzen Kraft, s'wär das dir riet. Ich sag dich fri vor schandenfahrer Flut.
Von Heinrich von Meißen, der auch Frauenlob genannt wurde, da hört man Sie, Sabine Lützenberger, zusammen mit Norbert Rodenkirchen. Das ist natürlich eine ganz minimalistische Besetzung, also Gesang und Flöte. Ich finde auch mal wunderbar, wenn man sie ganz alleine hört. Wie gehen Sie an diese Stücke ran? Die haben was sehr Meditatives zum Zuhören. Haben Sie das auch, wenn Sie selbst hier singen und erarbeiten?
Also man muss unterscheiden, hat man es mit einem geistlichen Lied zu tun oder mit einem weltlichen? Um was geht es? Und der Text steht einfach absolut im Vordergrund, ob das jetzt eine Antiphon von Hildegard von Bingen ist oder ob das ein Liebeslied von einem Trouvère-Komponisten ist. Der Text ist das Wichtigste, das Wesentlichste und muss verinnerlicht sein. Ja, das ist das A und O, weil jetzt gerade in der frühen Musik bei den Stücken, die noch keine Rhythmusebene haben, wie gregorianischer Choral oder die Melodien der Minnesänger. Da hat man nur die Melodie und den Text, sonst nichts aufgeschrieben. Die Melodien sind sehr biegsam, die ordnen sich immer dem Text unter. Also wenn man eine klare Aussage im Text gemacht hat, dann singt sich das Lied eigentlich von selbst, würde ich sagen. Aber dazu muss man finden.
Für mich ist faszinierend, dass Sie das so natürlich rüberbringen und auch eben so klar rüberbringen und überhaupt nicht manieriert oder überhaupt nicht mit Affekt auch und dass es trotzdem trägt. Sie haben den Text verinnerlicht und dann braucht es eigentlich auch keine Affekte?
Ich habe den Text verinnerlicht und die Melodie muss man natürlich auch analysieren. Man muss den Modus gut verstehen. Man findet so die Schönheit der Melodie und die Symbiose zwischen Wort und Ton. Man kann auch sagen, man muss den richtigen Ton treffen. Also vom Charakter her, wenn Sie sagen, ja, das klingt natürlich. Also es ist natürlich keine Opernarie, sondern es sind ja oft Erzählungen oder Stimmungsbilder. Und ja, die muss man hinstellen können, einfach mit der richtigen Art, ja. Die muss man natürlich finden. Ich weiß nicht, wie man die findet.
Können Sie einfach.
Indem man sich mit dem Text beschäftigt, glaube ich, ja.
Dann sind die weltlichen Sachen dann schwerer als die geistlichen Sachen zu interpretieren?
Nein, gar nicht. Also die geistliche Welt ist ja eine sehr anspruchsvolle Welt. Also es gibt drei wichtige Gattungen, würde ich sagen, im Mittelalter. Das ist das Geistliche, das Weltliche, also die Minne oder die moralischen. Es gibt sehr viele moralische Themen, wo es darum geht, dass man als Mensch seinen Platz findet, das Gleichgewicht hält zwischen Himmel und Erde, zwischen Natur und seinem Leben. Also im ganzen Mittelalter war es den Menschen ganz wichtig, was passiert denn, wenn ich gestorben bin? Wie geht's mir da? Und die Menschen haben eher zu Lebzeiten mehr drüber nachgedacht, wie geht's mir denn im Jenseits? Und sie wollten einfach alle in den Himmel kommen. Sie wollten einfach und sie mussten deswegen war das ganz wichtig, wie verhalte ich mich in meinem Leben, wie gehe ich mit meinem Leben um, damit ich, wenn ich gestorben bin, gut aufgehoben bin. Also das war die zentrale Frage für die Menschen damals. Und es wird viel gehadert in dem Sinn, führe ich mein Leben richtig, dass ich auch in den Himmel komme. Das hat schon was, weil man schon sehr in sich geht. Also was finde ich richtig? Was ist gut für mich, für meine Umgebung?
Hat es Auswirkungen auf Ihr Leben?
Ja, vielleicht.
Und in welcher Richtung? Wird man bewusster oder klarer oder ist man ja, ein Grün,
also mit,
politisch?
Mit Sorgfalt. Also ich würde sagen, dass man versucht immer das Leben mit Sorgfalt anzugehen. Also wenn es mir schlecht geht, dann gehe ich in meinen Garten zum Beispiel und stecke meine Hände in die Erde.
Trotzdem sind Sie natürlich auch in einer Umgebung, Sie sind dauernd unterwegs. Sie genau. haben auch Familie, Sie haben zwei Kinder. Das ist wahrscheinlich doch ein ganz schön anstrengendes Leben.
Ja, wobei das Nest ist jetzt leer, die sind jetzt beide erwachsen und gehen ihrer Wege.
Und sind auch Musiker geworden?
Nein, sind die Magdalena ist Tänzerin geworden und unser Moritz, der wird Softwareentwickler.
Ihr Mann ist Pianist, Sie haben auch mitunter Projekte zusammen gemacht,
ja.
aber die treten so ein bisschen in den Hintergrund. Ist das eins zu viel, dann auch noch neben all dem Mittelalterlichen, was nicht so unbedingt zum Klavier passt,
ja.
zusammen zu musizieren?
Also mein Mann Wolfram Oettl, der beschäftigt sich sehr viel mit moderner Musik und ich habe mich einfach fürs Mittelalter, für die Renaissance entschieden und als die Kinder klein waren, jede Familie kennt es, da ist man voll auf beschäftigt, dass man am Abend die Kinder gut im Bett hat und alles andere auch erledigt hat. Da ist man nicht so musisch, dass man auch noch dann viel zusammenarbeitet, sondern da versucht man eigentlich eher dem anderen den Freiraum zu geben für das, was ihm am wichtigsten ist. Und da sind einfach unsere Interessen auseinandergegangen. Und dann hat man aber eher versucht, dem anderen Zeit zu geben, Freiraum zu schaffen.
Auf Ihre Affinität zur neuen Musik oder zur aktuellen Musik kommen wir nachher noch. Wir gehen noch mal ins tiefe Mittelalter zurück, zu Hildegard von Bingen. Da haben Sie auch eine CD gemacht mit Ihrem Ensemble Personat. Und wir sind bei der geistlichen Musik. Wir hören das Responsorium O Viriditas Digiti Dei von Hildegard von Bingen. Wir hörten O Viriditas Digiti Dei von Hildegard von Bingen mit ihrem Ensemble Personat, wobei in dem Fall waren das nur sie und Baptiste Romain Fiedel. Überliefert ist nur eine Melodiestimme, die keinen Rhythmus hat.
Ja.
Was machen Sie daraus?
Melodie und Text. Wenn ein Instrument dazugenommen wird, wie jetzt bei unserem Hildegard-Stück, spielt das Streichinstrument eine Begleitung, eine Fiedel ist in einer gewissen Weise, hat viele Saiten zur Verfügung, die einfach gestrichen werden können, die zum Modus passen. Und dann improvisiert der Fiedelspieler, in dem Fall Baptiste, ist ein wunderbarer Begleiter, sehr einfühlsam und improvisiert kleine Melodien, die zur geschriebenen Melodie passt oder kommentiert. Nimmt auf, übernimmt was, macht einen Kanon. Das sind alles Techniken, die man bei einstimmiger Musik anwendet.
Und von denen man auch weiß, dass sie damals angewandt wurden? Die Musik des Mittelalters ist ja immer ein bisschen die Fantasie der Musik des Mittelalters.
Ja, also man muss die Tonarten sehr gut kennen und spielt innerhalb der Tonart, also einer unserer Lehrer hat mal gesagt, Modus ist Melodie. Also der Modus an sich muss bestimmte Kriterien erfüllen und dadurch entsteht eigentlich schon eine Melodie, weil in einer Melodie gibt es wichtige Töne, die immer wieder kommen, die in einer Kirche zum Beispiel auch als Klang da bleiben, weil sie in einer Melodie oft stehen. Zu diesen Tönen gibt es aber auch Gegenbewegungen, also Melodietöne, die den Haupttönen entgegenstehen. Und im Wechsel dieser beiden Ebenen bewegt sich eine Melodie fort.
Die hat also eine Spannung und Entspannung.
Genau, die hat einen Motor durch Spannung und Entspannung. Und das macht sich natürlich der Begleiter zunutze und spielt damit. Also Modus bezeichnet im Mittelalter die Tonarten. Es gibt einfach im Mittelalter mehrere verschiedene Tongeschlechter, nicht nur Dur und Moll, sondern die Kirchentonarten haben ihre speziellen Strukturen und da sagt man auch Modi dazu, sind verschiedene Tonarten.
Dorisch,
phrygisch, lydisch, mixolydisch und dann noch die entsprechenden dorisch, hypodorisch, phrygisch, hypophrygisch, diese typischen Kirchentonarten. Ja.
Die nächste Musik, Walter von der Vogelweide, gibt es einen Text, gibt es da Melodien?
Bei Walter von der Vogelweide gibt es ganz wenig Originalmelodien. Es gibt ein paar wenige, aber es gibt sehr viele Gedichte überliefert. Wunderbare Gedichte, jeder hat es in der Schule mal kennengelernt. Ich saß auf einem Steine.
Kreuzte Bein mit Beinen.
Genau. Und wir haben bei dieser CD natürlich viele Kontrafakturen machen müssen. Sprich, es gibt Melodien, die auf die Reimschemen Walter von der Vogelweides Gedichte passen. Das sowas nennt man Kontrafaktur. Dann kann man eine Melodie zum Beispiel von einem Trouvère, von einem französischen Minnesänger, die von der Struktur her passt, kann man nehmen und den Text von Walter unterlegen. Das haben wir auch bei dem Gedicht Doder Summer kommen was gemacht und wir haben dieses Gedicht auch rhythmisiert und es spielen viele Instrumente mit, also da wird sehr viel improvisiert, das ist viel Spekulation, aber uns hat Walter von der Vogelweides Gedichte so inspiriert. Wir wollten die einfach mal hörbar machen. Nicht nur, dass man sie lesen kann, sondern dass man sie hören kann. Und deswegen haben wir da sehr viel unterlegt. Das macht das Traumglück des Sommers von Walter von der Vogelweide auch wirklich erfahrbar, wenn es so farbig auch instrumental unterlegt wird. Sie haben aber gesagt, da ist natürlich eine Menge Improvisation dabei oder Vermutung, wie könnte es gewesen sein und Anreicherung. Improvisation, ist das ein wichtiges Thema für die Leute, die mittelalterliche Musik machen? Ja, das ist für die Instrumentalisten in jedem Fall, weil, wie schon gesagt, oft keine Begleitung aufgeschrieben wurde, sondern nur Text und Melodie. Und wenn dann Instrumente dazu treten, was man auf Abbildungen ja viel sieht, dann haben die dazu improvisiert. Mit der Kenntnis, mit den Stilmitteln, die man eben wissen muss, improvisiert auch der heutige Musiker.
Sie musizieren viel mit Baptiste Romain zusammen, mit dem Fiedelspieler. Wir haben ihn schon erwähnt, in seinem Ensemble Le Miroir de Musique. Und auch mit Marc Levon, der das Ensemble Leones hat. Und laden sich wechselseitig ein. Also sie spielen bei Ihnen im Ensemble. Sie singen in den beiden anderen Ensembles. Und da ist auch eine Wolkenstein-CD entstanden mit Marc Levon.
Ja, eine geistliche CD mit geistlichen Liedern von Oswald von Wolkenstein. Und da haben wir ein wunderschönes Stück aufgeführt, Keuschlich geboren. Es geht um Maria, um die Mutter Jesu.
Keuschlich geboren von Oswald von Wolkenstein. Da singen Sie, Sabine Lutzenberger, jetzt im Ensemble von Marc Levon und das heißt Ensemble Leones, auch wieder begleitet von Baptiste Romain auf der Fiedel. Sie haben eine CD gemacht mit Oswald von Wolkenstein, wir sind jetzt 200 Jahre später wieder, die heißt Reflexionen und da wird dann noch mehr improvisiert, da ist auch ein Saxophon dabei. Ich denke, wenn man so viel improvisiert, dann hat man doch auch irgendwann mal Lust, ganz frei zu arbeiten. Wie geht es Ihnen da?
Ja, also bei dem Projekt war das so. Wir haben nicht den Anspruch eben jetzt bei dieser CD gehabt, denn Oswald authentisch aufzuführen, sondern Oswald von Wolkenstein hat nämlich ganz viele Lieder seiner Zeit verwendet und hat sie arrangiert. Also er war ein Top-Arrangeur. Er hat zum Beispiel ein französisches Lied genommen, hat es umgetextet, hat seinen eigenen Text unterlegt, also eine Kontrafaktur gemacht, hat Stimmen weggelassen. Also er ist ganz frei mit dem Material umgegangen. Und das hat uns inspiriert, ganz frei mit seinem Material umzugehen. Wir haben also seine Lieder genommen und haben Stimmen weggelassen oder dazugenommen und haben uns auch treiben lassen, was macht die Musik mit uns, wenn wir darüber improvisieren. Und wir haben sehr schnell gemerkt, dass man sehr schnell, wenn man sich löst, vom Vorbild, dass man bei seiner eigenen Musik ankommt. Also die Improvisationen sind oft einfach dann ganz frei, haben ganz frei geendet.
Den Titel, den Sie ausgesucht haben, Mein Herz ist versehrt, ist wieder ein Minnelied und es begleitet Sie Joel Frederiksen, der aber auch Bassist ist, der auch Lust hatte, hier frei zu improvisieren.
Ja, und Bernd Oliver Fröhlich war auch dabei, auch mit Stimme und Saxophon. Das muss man sich anhören.
Two.
eine freie Improvisation, die in Oswald von Wolkensteins »Mein Herz ist versehrt« mündet. Sabine Lützenberger, Sie haben das Stück von Oswald von Wolkenstein schon mal vor langer Zeit im Ensemble für frühe Musik Augsburg gesungen. Wie ist es denn, wenn einem die Stücke wieder begegnen? Was passiert da? Was hat sich entwickelt?
Also, was mir wichtig war bei dieser Arbeit, bei diesem freien Umgang, war einfach mal loszulassen von diesem Zwang, Druck, historische Aufführungspraxis. Wir wissen immer noch viel zu wenig, wie letztlich die Musik im Mittelalter geklungen hat. Wenn man noch so viel forscht, und es gibt Leute, die viel mehr wissen als ich, und auch die wissen nicht genug. Und man hat immer, auch wenn man an der Schola Cantorum studiert hat, man hat immer das Gefühl, man weiß nicht genug und darf man denn das so aufführen, wie man es eben gerade aufführt. Aus diesem Druck heraus habe ich irgendwann mal das Bedürfnis gehabt, einfach ein Projekt zu machen, wo das alles keine Rolle spielt, wo man sich einfach mal freier bewegen darf. Und das war wirklich eine Befreiung für mich. Mit diesem Projekt habe ich das Gefühl gehabt, so jetzt einfach mal Musiker sein und nichts wissen müssen, sondern einfach nur spüren und los geht's. Und als solches ist es absolut gelungen und ich habe das sehr gern gemacht und jetzt kann ich auch wieder mich auf Purismus und historische Aufführungspraxis konzentrieren und ja, das ist mir auch eigentlich sehr wichtig. Aber als Erfahrung war das andere genauso wichtig.
Ich stelle mir das auch wirklich sehr, sehr schwierig vor. Also jetzt hatten wir ja Oswald von Wolkenstein. Der hat ja so viel über sich auch erzählt, dass wir eine Menge wissen. Aber es ist eigentlich der einzige, Walter von der Vogelweide, da kennen wir ein Bild. Aber wir wissen nichts über ihn, auch wenn die Würzburger ihn gerne in ihrer Stadt gestorben haben wollen. Aber eigentlich weiß man nichts. Sie sind schon immer in einem Bereich, der Vorrang mit Fragezeichen, auch schon biografischen Fragezeichen versehen ist.
Das ist richtig, ja.
Sie machen auch neue Musik. Wir hören ein Stück von Bernhard Lang. Wie kam das denn zum Kontakt mit der neuen Musik? Oder lief das schon immer parallel zum Mittelalter?
Also neue Musik interessiert mich tatsächlich eben aus dem gleichen Grund der Befreiung. Das heißt, Musik aus meiner Zeit, aus meinem Jahrhundert, von Kollegen aufzuführen, ist was Tolles, weil man ist authentisch. Man macht es so, wie man es macht und der Komponist steht nebendran und sagt, ja, das passt.
Oder das ist genau das Gegenteil zu dem, was Sie jetzt vom Mittelalter erzählt
genau, haben. Genau, genau. Da ist der Zugang so direkt. Und natürlich ist die Musik zum Teil sehr, sehr anspruchsvoll und überfordert einen und verlangt einem neue Dinge ab, die man bis jetzt noch nicht gemacht hat.
Sie meinen stimmtechnisch?
Oder nicht kann stimmtechnisch oder wenn man die Mikrointervalle betrachtet, die jetzt bei Bernhard Lang eine ganz wichtige Rolle spielen. Das sind einfach neue Herausforderungen. Da muss man erst reinwachsen. Aber der Zugang ist toll, weil man einfach so sein darf, wie man ist.
Bernhard Lang arbeitet ja mit neuesten Elementen. Also dieses Stück, was Sie aufgeführt haben, hat Gedichte von Christine Lavant, einer österreichischen Schriftstellerin. Bernhard Lang selbst ist Österreicher. Aber dazwischen sind auch Fetzen aus Machaut-Motetten oder aus einem Rondo von Machaut. Das heißt, es gibt schon Vertrautes immer bei dieser Musik.
Ja, das wollte Bernhard Lang unbedingt kombinieren. Der Rückgriff auf die Wurzeln der Polyphonie.
Und wieso hat er Sie als Sängerin gefragt?
Ich habe Bernhard Lang bei einem Festival in Linz kennengelernt. 4020 habe ich ein Stück von ihm aufgeführt und da bin ich zufällig dran gekommen, weil ich eine Sängerin ersetzt habe und habe dann so mit Bernhard Lang kennengelernt und dem hat es sehr gut gefallen, wie ich das interpretiert habe. Daraufhin hat er gesagt, er möchte gern das nächste Stück, das er schreibt, möchte gern, dass ich das singe. Und dann kam ich in das große Vergnügen, die Sterne des Hungers von ihm aufführen zu dürfen mit dem Klangforum Wien.
Zerstöre die Trübsinn. Trübsinnstaude, Trübsinnstaude und Trübsinnstaude und See, Sinnstaude und See, drei Staude und See, drei Körner und See, drei Körner und See.
Und Kinder Eis im März und Kinder. Kinder im Mutterherz und Kinder im Mutterleibe.
Das war das Stück Die Trübsinnsstaude aus Die Sterne des Hungers von Bernhard Lang mit dem Klangforum Wien unter Sylvain Comprelin. Sie haben gesungen, Sabine Lutzenberger, den Solopart. Und ich habe Sie in YouTube auch gefunden mit einem Projekt, das heißt Helium Vola mit Ernst Horn. Das ist Mittelalter-Elektronik-Band, das heißt auch nochmal ein Ausflug in etwas ungewöhnlichere Gefilde. Da würde ich auch gerne noch mal einen kleinen Eindruck vorspielen. Aber wie kam das denn dazu?
Ach, das war auch wieder Zufall. Ernst Horn ist auf mich zugekommen, weil er liebt die mittelalterliche Poesie. Er ist Pop-Komponist, Schlagzeuger und Pianist.
Man kennt ihn vielleicht aus der Gruppe Deine Lakaien.
Man kennt ihn als Komponist und Kopf von Deine Lakaien. Und Helium Vola ist so seine Liebe, die er daneben pflegt. Er nimmt mittelalterliche Texte und spielt damit und komponiert seine eigene Musik. Das hat überhaupt nichts mit historischer Aufführungspraxis zu tun. Es ist moderne Musik, es ist Popmusik, inspiriert vom mittelalterlichen Geist.
Und wird im Gegensatz zu den Mittelaltersachen in großen Sälen aufgeführt, wenn sie überhaupt aufgeführt wird.
Genau, ja. Das hat ein großes Publikum. Ich selber habe jetzt eine Tour mit Deine Lakaien mitgemacht. Helium Vola tritt eigentlich nicht auf und die Fans waren aber sehr erfreut, uns mal live zu hören.
Kleiner Eindruck von Helium Vola, auch eins der vielen Spielbeine oder Spielstimmen, die Sie haben. Wenn wir die Musik gehört haben, haben Sie erzählt, Sie haben hinterher auch Ihre Platten dort liegen, weil eigentlich tritt diese Band Helium Vola gar nicht auf, sondern es läuft mehr über den Plattenvertrieb oder übers Internet. Aber dann werden Ihre CDs auch gekauft. Das ist ja doch eine andere Welt.
Ja, das ist schön, dass dann so ein ganz anderes Publikum die Chance hat, eben auch ein authentisches, also auch in Anführungszeichen, aber historisch orientiertes Mittelalter erleben kann. Also zumindest liegen die CDs dann da und sie werden auch beachtet und mitgenommen. Und das ist ein Publikum, das wir sonst auf den Festivals nicht ansprechen können und vielleicht eine Chance bietet.
Vielleicht erreicht es ein anderes Publikum. Auch an Ihnen ging natürlich Luther die ganze Dekade, aber eigentlich ist das Lutherjahr nicht vorbei. Sie haben eine CD gemacht mit deutschen Liedern der Reformationszeit. Wir sind zumindest jetzt mal in der Renaissance. Ist das ein großer Unterschied zum Mittelalter?
Ja, da ist man so an einem Wendepunkt angekommen und mit Luther verändert sich in der Kirchenmusik sehr viel. Es geht weg von den professionellen Sängern oben bei der Orgel. Luther versucht, die Kirchengemeinde mit einzubinden und die Musik wird einfacher. Sie ist immer noch mehrstimmig, aber die Oberstimme soll von der ganzen Gemeinde mitgesungen werden. Also da verändert sich sehr viel und wir haben auf dieser CD diese zarte Veränderung abgebildet vom Mittelalter in die Renaissance bis sogar bis zum Ende der Renaissance, wo schon barocke Elemente aufleuchten. Der Wendepunkt ins Barock ist dann mit dem Lied Ach Gott und Herr von Johann Hermann Schein ganz deutlich.
Ach Gott und Herr, wie groß und schwer sind meine
Hermann Schein, Ach Gott und Welt, aus ihrer CD Bis an der Welt ihr Ende mit deutschen Liedern der Reformationszeit. Sie hören SWR 2 zur Person und die ist heute die Sängerin und Mittelalterspezialistin und nicht nur Mittelalterspezialistin, sondern auch Spezialistin für neue Musik, wie wir gehört haben, Sabine Lutzenberger. Frau Lutzenberger, jetzt haben wir viel von Ihrem eigenen Ensemble Personat gehört. Auch hier war wieder Marc Levon, Laute und Baptiste Romain, unter anderem Renaissance-Violine dabei. Sie singen ja auch bei vielen anderen Ensembles mit, seit vielen, vielen Jahren, zum Beispiel beim Huelgas-Ensemble, das Paul von Nevel leitet. Normalerweise bewegt er sich in der Renaissance-Musik. Er hat immer spannende Programme, die auch neue Aspekte in der Renaissance-Musik beleuchten. Hat eine neue Platte jetzt gemacht mit einer frühen Barockoper. Die heißt La Liberazione di Ruggero dall'Isola d'Alcina. Also Ruggero wird von der Insel der Alcina befreit. In dem Fall ist die Geschichte ein bisschen andere. Also er haut nicht ab und Alcina ist ihm zu Recht böse, sondern sie sind die Zauberin, die gute Zauberin und Alcina ist die böse Zauberin.
Ja, ich bin Melissa, die Botin, und bin verkleidet als Atlas, Atlante. Und der Ruggero hat sich absolut verliebt, beziehungsweise wurde verhext von Alcina. Er läuft ja hinterher wie ein Hund. Und ich bin diejenige, die sagen muss, also hör mal zu, du hast zu Hause deine Geliebte und du bist eigentlich ein Held und Krieger. Du hast hier was anderes zu tun, als hier den Liebhaber zu spielen. Und jetzt wach mal auf und besinne dich und kehre zurück als Krieger und Held und kehr zurück zu deiner Liebsten.
Und das wirkt.
Ja, das hat gewirkt.
Ein Ausschnitt aus der frühen Oper von Francesca Caccini, La Liberazione di Ruggero. Francesca Caccini war überhaupt die erste Komponistin, die Opern geschrieben hat, einige. Nur diese Oper ist erhalten. Wunderbares frühes Beispiel. Das war eine Produktion mit dem Huelgas Ensemble unter Paul von Nevel. Jetzt haben Sie hier eine Rolle in der Oper. Oper war aber nicht so unbedingt Ihr Feld, oder?
Nein, nein, gar nicht. Aber das macht mir schon Spaß. Also da kann ich mich schon reinsetzen. Aber ich habe einfach mit Mittelalter angefangen und ja, vielleicht wird es was in meinem nächsten Leben.
Ja, oder ist es ein Anfang? Haben Sie das auch szenisch aufgeführt, die Oper?
Nein, haben wir nicht. Nein.
Frau Lutzenberger, was haben Sie denn jetzt vor in der nächsten Zeit?
Was haben wir vor? Ich bin in Santiago mit Hildegard von Bingen und wir singen die Oper nochmal, die Caccini-Oper in Hamburg. Ich bin viel unterwegs. Mit meinem Ensemble bin ich in der Schweiz, in Muri, eingeladen bei einem Festival. Und meiner neuen CD, die wahrscheinlich erst nächstes Jahr rauskommt, habe ich Musik von Zisterzienserinnen aufgenommen. Und da sind wir jetzt im September auch zu hören.
Am 22. September sind Sie in Otterberg zu hören mit diesem Programm. Herzlichen Dank, Sabine Lützenberger, für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Sie können diese Sendung in unserer neuen SWR2-App nachhören, noch eine Woche oder auch im Internet finden. Am Mikrofon verabschiedet sich Dagmar Munk und wünscht Ihnen noch einen schönen Sonntag.